Guten Morgen auch nochmal von mir. Bei Netflix oder Amazon Prime gibt es teilweise das Prinzip, dass bei einer neuen Staffel von einer Serie immer nur eine Folge pro Woche veröffentlicht wird, statt direkt zum Beispiel die ganze Staffel. Und meistens hat das zur Folge, dass sich alle mega aufregen, weil man will ja nicht immer nur eine Folge gucken und dann wieder eine ganze Woche warten müssen, sondern ab und an auch mal zwei, drei oder alle Folgen auf einmal gucken. Und in unserer Predigtserie Ruth machen wir im Prinzip genau das Gleiche. Unsere Serie heißt Ruth, eine Frau geht seinen Weg. Und jede Woche, und das 4 Wochen lang, gibt es eine neue Folge. Mit dem Unterschied, dass sich zum Glück bisher, soweit ich weiß, noch keiner beschwert hat. Ich hoffe, das bleibt so. Heute also Folge 3. Und wir befinden uns mittlerweile mittendrin in der Geschichte um Ruth, Boas, Naomi und Gott, der irgendwie indirekt auftritt und trotzdem sehr, sehr konkret wirkt. Und Steffen hatte ja letzte Woche schon angekündigt, dass das dritte Kapitel eine Liebesgeschichte wird oder das dritte Kapitel dann sehr konkret zur Liebesgeschichte wird, was auch stimmt. Aber, und das schon mal vorweg, anders, als man sich vielleicht vorstellt. Und auch diesmal ist ein kurzer Rückblick hilfreich. Die historische Kurzgeschichte findet statt zur Zeit der Richter, ungefähr 1000 Jahre oder 1100 Jahre vor Christus. Und über die Richterzeit heißt es im Alten Testament, zu dieser Zeit gab es in Israel noch keinen König. Jeder tat, was in seinen Augen richtig war oder was er für recht hielt. Und wenn man das Buch der Richter liest, dann merkt man ziemlich schnell, ja, es macht tatsächlich jeder, was er will. Und es ist ein Zyklus, der sich immer wieder wiederholt. Die Israeliten entfernen sich von Gott oder begehen absurde Straftaten oder bekriegen sich gegenseitig. Dabei strafen sie sich entweder schon irgendwie selbst oder Gott straft sie. Dann schreien sie zu Gott um Hilfe. Er setzt einen Richter ein, der das Volk rettet. Und relativ schnell beginnt das Ganze wieder von vorn. Und die Geschichte von Ruth findet in dieser, ich würde es mal wirren Zeit nennen, statt. Und ist quasi so einmal reingezoomt, indem hier das Leben von einer konkreten Frau bzw. einer konkreten Familie erzählt wird. Und in der ersten Predigt ging es darum, wie geheimnisvoll und womöglich teilweise auch unverständlich Gottes Wege sein können. Wir haben von Naomi gehört. Naomi ist die Schwiegermutter von Ruth und sie flieht vor einer Hungersnot aus ihrem Land, aus Israel, nach Moab. Das ist ein Nachbarvolk oder ein Nachbarland. Und in Moab verliert sie sowohl ihren Mann als auch ihre Söhne. Bevor sie dann zusammen mit ihrer Schwiegertochter Ruth, einer Frau aus Moab, wieder zurück nach Bethlehem kehrt. Und deutlich wurde, wie treu Ruth ist, die nicht in Moab blieb, sondern mit Naomi nach Israel und damit in ein fremdes Land zog. Und da dann auch begann, an Naomis Gott zu glauben. Und da war ein zentraler Vers: Wohin du gehst, dahin gehe ich auch. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und damit meint sie genau den Gott, der hier auf so geheimnisvolle und vielleicht auch unverständliche Weise leitet. Und darum ging es dann in der zweiten Predigt, bei dem es keinen Zufall gibt. Zurück in Bethlehem beginnt Ruth auf dem Feld von Boas, damit übriges Getreide aufzusammeln, damit sie und ihre Schwiegermutter was zu essen haben. Und es kommen plötzlich ziemlich viele scheinbare Zufälle zusammen. Denn Boas ist nicht einfach irgendein Feldbesitzer, sondern zufällig der Verwandte von Naomi. Und es macht ihn zufällig zu einem sogenannten Löser. Was das ist, schauen wir uns heute auch nochmal genauer an. Und als Steffen letzte Woche fragte, bei wie vielen scheinbaren Zufällen man überhaupt noch von Zufall reden kann, und dabei kurz erwähnte, wie er rein zufällig hier in Potsdam gelandet ist, musste ich darüber nachdenken, was dazu geführt hat, dass ich hier hergekommen bin. Und ich habe festgestellt, dass es eigentlich primär an Verena liegt, die heute gar nicht da ist, glaube ich. Ich wollte gerne ein Praktikum in einem Kirchengründungsprojekt machen, kannte aber eigentlich keinen, also nicht so richtigen Kirchengründungsprojekt und habe einfach mal gegoogelt. Naja, und letztlich dann das mit der schönsten Homepage ausgewählt. Und zufällig war das mittendrin. Danke Verena, die unsere Homepage designt hat. Und danke Gott, der auch wenn man Entscheidungen nach einem wirklich komischen Maßstab trifft, zufällig was total Gutes draus machen kann. Was wir im zweiten Kapitel sehen durften, war, wie Boas Ruth mit äußerster Großzügigkeit begegnet. Und er damit in einer Zeit, wo ja offensichtlich jeder macht, was er will, ein Hinweis auf Jesus ist, der uns als Fremden, wie Ruth eine Fremde war, mit gigantischer Großzügigkeit begegnet. Oder um es mit zwei Versen aus dem Neuen Testament auszudrücken, denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nicht-Juden, durch einen und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid, zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wie großzügig. Jesus ist der perfekte Boas. Ende des Rückblicks. Und wie in den vergangenen Wochen auch, werden wir so Stück für Stück Teile des heutigen Kapitels lesen. Und die Übersetzung, die heute verwendet wird, ist eine bisschen klassischere, weil in der Übersetzung einige Sachen ein bisschen besser zum Ausdruck kommen, wie ich fand.
Ihre Schwiegermutter Naomi sagte zu ihr: Meine Tochter, ich möchte dafür sorgen, dass du einen Ort der Geborgenheit findest, wo es dir gut geht. Nun ist ja Boas, bei dessen Mägden du warst, ein Verwandter von uns. Heute Abend worfelt er die Gerste auf der Tenne. Wasch dich, salbe dich und zieh dein Obergewand an, dann geh zur Tenne. Zeig dich aber dem Mann nicht, bis er fertig gegessen und getrunken hat. Wenn er sich niederlegt, so merk dir den Ort, wo er sich hinlegt. Geh dann hin, deck den Platz zu seinen Füßen auf und leg dich dorthin. Er wird dir dann sagen, was du tun sollst. Ruth antwortete ihr: Alles, was du sagst, will ich tun.
Erinnert ihr euch noch an das Ende des letzten Kapitels? Ruth hat Boas kennengelernt und festgestellt, dass er ein total großzügiger Mann ist, der ihr hilft und außerdem ein sogenannter Löser ist. Und das Kapitel endet dann damit, dass nachdem Ruth längere Zeit auf den Feldern von Boas Getreide gesammelt hat und sich zumindest schon leicht angedeutet hat, dass da eventuell was zwischen den beiden entstehen könnte, sie wieder zu Hause bei ihrer Schwiegermutter bleibt. Und alle etwaige entstandene romantische Dynamik scheint erstmal dahin. Aber, und das ist eine Sache, die in der heutigen Predigt auch durchkommen soll, Ruth und auch Boas geht es nicht um Romantik, nicht um ein bisschen unverbindlichen Spaß oder sowas in der Art, sondern beide Charaktere sind von großer Treue geprägt, von tiefer Demut und von Integrität. Und so ist es nicht einfach nur oder einfach irgendwie Dummheit von Ruth, dass sie wieder bei ihrer Schwiegermutter Naomi bleibt, statt endlich mit Boas anzubandeln, sondern es zeigt sich darin, wie sehr Ruth Naomi schätzt und wie treu sie ist. Und die, also die Schwiegermutter Naomi, ergreift jetzt in Kapitel 3 die Initiative, was wir gerade gehört haben. Sie wünscht Ruth, dass diese einen Ort der Geborgenheit oder auch Ort der Ruhe findet. Und sie hat ganz klare Vorstellungen, wo dieser Ort zu finden ist. Bei Boas. Der Ort der Geborgenheit wird hier im Text als ein Bild für die Ehe verwendet, als ein Bild für eine eigene Familie. Dass Ruth als Witwe allein auf dem Feld Ähren auflesen muss und damit außerdem ihre ebenfalls verwitwete Schwiegermutter versorgen muss, das ist nicht der Optimalfall. Normal oder auch optimal wäre gewesen, dass sie eine eigene Familie hat, mit Kindern und mit einem Mann, der für sie sorgt. Das wäre in der damaligen Kultur aus familiärer und auch aus wirtschaftlicher Sicht der Optimalfall. Und im Sinne des Textes der Ort der Geborgenheit. Die Geschichte um Ruth ist, wie ich finde, recht nett geschrieben. Abgesehen von den Schicksalsschlägen im ersten Kapitel herrscht insgesamt eher eine positive Grundstimmung. Und wir lesen von sehr treuen und sehr rechtschaffenden Personen, denen Gott wichtig ist und die auf Gott vertrauen. Aber dabei darf man nicht vergessen, in was für einer prekären Lage Naomi und Ruth eigentlich waren. Zwei Witwen, die letztlich völlig auf sich allein gestellt waren, und in einer Zeit lebten, in der jeder tat, was er für richtig hielt. Und man liest im Buch Richter leider sehr abgefahrene und abstoßende Sachen, auch Frauen gegenüber, die eindrücklich zeigen, was das für eine Zeit war. Und das muss man als Hintergrund berücksichtigen. Und man muss bedenken, dass Ruth darüber hinaus auch noch eine Ausländerin war und auch noch aus einem verfeindeten Volk. Und es zeigt einerseits dann umso mehr, wie groß ihr Mut war und wie groß Boas Großzügigkeit war. Und andererseits wird dadurch auch deutlich, wie prekär die Situation war, in der sie war. Meine Tochter, ich möchte, dass du einen Ort der Geborgenheit findest, wo es dir gut geht. Das wünscht Naomi Ruth. Und wenn man bedenkt, wie die Situation war, kann man den Wunsch, wie ich finde, plötzlich sehr gut nachvollziehen. Ich wünsche dir Schutz. Ich wünsche dir Ruhe. Ich wünsche dir, dass du nicht in der prallen Sonne den ganzen Tag Getreide sammeln musst. Ich wünsche dir soziale Absicherung und eine Familie und Kinder. Ich wünsche dir, dass deine Sehnsucht gestillt wird. Das fehlt dir. Und all das findest du bei Boas, deinem Ort der Geborgenheit. Merkst du bei dir, wie du dich nach einem Ort der Geborgenheit sehnst? Egal, ob jetzt wie hier in der Geschichte im Sinne einer Beziehung oder vielleicht im Beruf oder ganz allgemein im Alltag. Hast du Momente in deinem Leben, wo es einfach nicht so zu laufen scheint, wie es der Optimalfall wäre? Wo vielleicht Ruhe fehlt oder Frieden oder eben das, was hier mit Geborgenheit übersetzt wird. Runtergebrochen als Frage, spürst du eine Sehnsucht, die dir sagt, irgendwas fehlt mir? Wo findest du das? Wer oder was gibt dir das, was zu fehlen scheint, falls du das Gefühl hast? Und ich komme auf die Frage später nochmal zurück, weil sie wie den Rahmen der Geschichte darstellt. Und auf den, wie ich finde, sehr poetischen ersten Vers des Kapitels folgt jetzt ein ausgeklügelter und irgendwie auch sehr seltsamer Plan von Naomi, wie das mit Ruth und Boas klappen soll. Und der lautet, mach dich schick, wasch dich und zieh dir schöne Sachen an, aber geh dann zu ihm, zeig dich ihm nicht, sondern warte, bis er schläft und leg dich dann zu seinen Füßen unter ein Stück seiner Decke. Und der erste Teil klingt ja irgendwie noch nachvollziehbar, aber so der zweite Teil des Plans ist irgendwie hirnrissig auf den ersten Blick. Aber auch hier sieht man schon, wie sehr Ruth Naomi vertraut, denn sie verspricht, alles genau so zu tun.
Sie ging zur Tenne und tat genauso, wie ihre Schwiegermutter ihr aufgetragen hatte. Als Boas gegessen und getrunken hatte und es ihm wohl zumute wurde, ging er hin, um sich neben dem Getreidehaufen schlafen zu legen. Nun trat sie leise heran, deckte den Platz zu seinen Füßen auf und legte sich nieder. Um Mitternacht schrak der Mann auf, beugte sich vor und fand eine Frau zu seinen Füßen liegen. Er fragte, wer bist du? Sie antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. Breite doch den Saum deines Gewandes über deine Magd, denn du bist Löser.
So ganz lässt sich nicht erklären, warum Naomis Plan so aussah, wie er aussah. Also Ruth hätte ja eigentlich auch einfach mit Boas reden können, statt sich nachts auf seinen Hof zu schleichen und sich dann so zu seinen Füßen hinzulegen. Und es gibt die These, dass die Formulierung letztlich einfach ein anderer Ausdruck dafür ist, dass Ruth mit Boas geschlafen hat. Was aber höchst unplausibel ist. Unter anderem, weil Boas ja offensichtlich nicht mal wach geworden ist, sondern erst mitten in der Nacht aufschreckt. Vielleicht hat er kalte Füße bekommen. Außerdem wird in dem Gespräch zwischen den beiden dann so richtig deutlich, wovon Boas und auch Ruths Charakter geprägt sind. Nämlich nicht davon, jetzt irgendwie einfach auf das schnelle Glück oder eine schnelle Befriedigung aus zu sein, sondern auf eine verantwortungsvolle und vertrauensvolle Partnerschaft. Auf das, was Naomi anfangs den Ort der Geborgenheit nennt. Und so ist die für unsere Ohren natürlich etwas panneklingende Geste, sich zu seinen Füßen hinzulegen, damit zu erklären, dass sie ein Ausdruck dessen ist, dass Ruth sich Boas ganz hingibt, dass sie sich ihm anvertraut, was sie ja dann auch mit Worten ausdrückt. Ich bin Ruth, deine Magd. Breite doch den Saum deines Gewandes über deine Magd, denn du bist Löser. Spannende Aussage. Vielleicht auch anstößige Aussage, sich so unterzuordnen. Und gleichzeitig steckt darin sehr viel Eigeninitiative. Weil Naomis Plan sah vor, sich dahin zu legen und dann einfach zu warten, was wohl Boas machen wird. Aber sie folgt dem Plan an der Stelle gar nicht, sondern wird selbst aktiv. Und sie formuliert, was sie sich wünscht. Breite den Saum deines Gewandes über mir aus, denn du bist Löser. Und wenn sie das sagt, ist es im Prinzip ein Heiratsantrag. Der Vers kann auch übersetzt werden mit breite deine Flügel über mir aus. Und damit ist es ein Wunsch nach Schutz und nach Intimität und nach Geborgenheit. Wie ein umarmendes Lass uns eins werden. Und das Spannende ist, genau diese Aussage wird schon mal verwendet im Buch Ruth. Nämlich von Boas selbst. Im Kapitel davor, in Kapitel 2, Vers 12, wünscht Boas Ruth Schutz unter den Flügeln Gottes. Und jetzt steht Ruth, oder liegt Ruth vor ihm und bittet ihn darum, die Antwort auf sein eigenes Gebet zu werden. Sei du derjenige, der mir Geborgenheit gibt und Schutz und Liebe. Und ich habe im ersten Moment gedacht, was für ein seltsamer Heiratsantrag. Wie fremd das für moderne Ohren doch klingt. Sich zu jemandes Füßen zu legen, sich selbst Magd oder man könnte auch Dienerin sagen, sich selbst so zu nennen und darum zu bitten, dass jemand seine Flügel über einem ausbreitet. Aber eigentlich ist die Symbolik, die darin steckt, gar nicht so verschieden zu heute. Ich vermute mal, dass wenn ihr verheiratet oder verlobt seid, eure Heiratsanträge anders aussahen. Aber egal wie sie aussahen, steckt doch in so einem Heiratsantrag immer irgendeine Symbolik von ich gebe mich dir ganz hin. Oder ich gehe symbolisch, oder nicht nur symbolisch, sondern ich gehe vor dir auf die Knie als Zeichen dafür, dass ich mich dir unterordne, dass ich dich höher achte als mich selbst. Und ich finde, dass da das Geschehen um Boas und Ruth plötzlich gar nicht mehr so fremd wirkt. Und noch spannender wird das Ganze durch die Tatsache, dass Boas hier zwar als ein sogenannter Löser bezeichnet wird, ihn das aber keineswegs dazu verpflichtet hat, Ruth zu heiraten. Hier geht es nicht einfach um eine arrangierte Ehe. Kurzer Link zu letzter Woche. Das Konzept des Lösers, das im alttestamentlichen Gesetz erwähnt wird, funktioniert so, dass wenn, und jetzt wird es eventuell ein bisschen kompliziert, wenn ihr letzte Woche nicht da wart, aber wir kriegen es schon hin. Funktioniert so, dass wenn der Mann einer Frau stirbt und die beiden bisher kinderlos waren, also vor allen Dingen keinen Sohn gezeugt haben bis dahin, dass dann der Bruder des verstorbenen Mannes seine Schwägerin zur Frau nimmt, um ein Kind mit ihr zu zeugen. Das ist die sogenannte Schwagerehe. Klingt natürlich abgefahren, hat aber den sehr plausiblen Hintergrund, dass dadurch der Familienname fortgeführt wird, weil der etwaige erste Sohn, der dann aus dieser Schwagerehe hervorgeht, den Namen des verstorbenen Mannes seiner Mutter erhält und damit auch weiterträgt. Und der Kontext dabei ist eine Kultur, in der es zum einen von größter Bedeutung war, Familie zu haben und dass ein Name über Generationen weitergegeben wird. Und zum anderen eine Familie auch einfach soziale Absicherung bedeutet und Altersvorsorge. Aber zurück zu unserer Geschichte. Auf Boas trifft es gar nicht zu. Er ist kein Schwager von Naomi und Ruth. Womöglich ist er nicht mal ein naher Verwandter. Und es gibt noch ein, zwei andere Gesetzestexte im Alten Testament, die man hier zu Rate ziehen könnte, weil da ähnliche Konzepte aufgegriffen werden und auch das Lösersein nochmal irgendwie genauer erwähnt wird. Aber auch die treffen nicht völlig zu. Und plötzlich wird aus der ganzen Szenerie durchaus was Spannendes. Denn Boas hätte auch Nein sagen können. Er hätte Ruth nicht heiraten müssen. Aber er wollte es. Hier geht es nicht nur um ein sinnvolles familiäres Arrangement. Hier ist Liebe im Spiel. Erinnert ihr euch dran, wie Steffen letzte Woche meinte, dass Jesus unser perfekter Boas ist? Er hätte nicht gemusst. Aber er wollte. Zwei Verse aus dem Neuen Testament. Jesus hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben. Und hat damit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Jesus als perfekter Löser, als Erlöser. Und zweiter Vers. Durch ihn sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Er hätte nicht gemusst, aber er wollte. Aus Liebe.
Da sagte er, gesegnet bist du vom Herrn, meine Tochter. So zeigst du deine Güte noch schöner als zuvor, denn du bist nicht den jungen Männern, ob arm oder reich, nachgelaufen. Jetzt aber fürchte dich nicht, meine Tochter. Alles, was du sagst, will ich dir tun, denn jeder im Tor weiß, dass du eine tüchtige Frau bist. Gewiss, ich bin Löser, aber es gibt noch einen Löser, der näher verwandt ist als ich. Bleib über Nacht, und wenn er dich dann am Morgen lösen will, gut, so mag er lösen. Wenn er dich aber nicht lösen will, so werde ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Bleib liegen bis zum Morgen. Sie blieb zu seinen Füßen liegen bis zum Morgen. Doch noch ehe man einander erkennen konnte, stand sie auf. Denn Boas wollte nicht bekannt werden lassen, dass die Frau auf die Tenne gekommen war. Er sagte zu ihr, reich mir das Tuch, das du umgelegt hast. Sie hielt es ihm hin und erfüllte 6 Maß Gerste hinein und lud es ihr auf. Dann ging er zur Stadt.
Ja, ich will, ist Boas Antwort. Und in seiner Antwort zeigt sich so viel von seinem und auch von Ruths Charakter. Und wir können irgendwie sehr praktisch miterleben, worauf es den beiden ankommt. Boas lobt Ruth für ihren Charakter, weil sie gütig ist. Oder man könnte auch sagen, tugendhaft. Weil es ihr nicht darauf ankam, Hauptsache einen jungen und damit höchstwahrscheinlich auch schöneren Mann zu bekommen. Er nennt sie tüchtig, was sogar in der ganzen Stadt bekannt ist. Und all diese Ausdrücke sind Anzeichen davon, dass sie von Gott gesegnet ist. Und obwohl er Ruth offensichtlich ganz schön findet und sie gerne heiraten würde, ist er auch noch so treu oder, mir sind irgendwie schon beim Vorbereiten nur eher altmodische Adjektive eingefallen, rechtschaffen oder integer und weist darauf hin, dass es noch einen anderen Verwandten gibt, der ihr näher gestellt ist und damit dieses Recht des Lösers, was ich erwähnt hatte, vor Boas besitzt. Also er hat zuerst das Recht, sie zu lösen. Und irgendwie war es fast klar, dass sowas in der Art passieren muss, weil ich glaube, die Situation ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Tatort, wenn der Verdächtige feststeht. Der Spannungshöhepunkt war schon, die Indizien sind irgendwie klar, es scheint auch alles geklärt und dann schaut man auf die Uhr und stellt fest, es ist erst 9:30. Und man merkt, irgendwas muss noch passieren. Und so ist es auch hier bei Ruth. Es könnte mit Boas, ja, ich will dich lösen und heiraten damit. Es könnte alles voll schön und romantisch damit enden. Aber es folgt ja noch ein Kapitel. Und es gibt da halt noch diesen anderen Verwandten, der näher mit Ruth verwandt ist als Boas, wo es auch nächste Woche dann noch drum gehen wird. Aber nochmal ein Blick auf die beiden Charaktere. Man kann als moderner oder postmoderner Mensch wahrscheinlich die einzelnen Charaktermerkmale, die er an ihr preist und die auch ihn ausmachen, vielleicht als veraltet bezeichnen. Aber trotzdem wird damit eine sehr interessante Frage aufgeworfen. Nämlich, worauf kommt es mir in Beziehung an? Oder anders, was ist mir an einem Partner oder einer Partnerin wichtig? Dinge wie Treue oder Integrität oder vielleicht sogar Gottvertrauen? Oder andere Sachen? Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass alles abgesehen von den Sachen, die ich jetzt hier gerade genannt habe oder die generell im Text genannt werden, schlecht wäre oder so. Überhaupt nicht. Sondern ich meine es eher als Denkanstoß. Damit wir drüber nachdenken können, worauf kommt es mir an? Gut. Was ist jetzt die Konsequenz aus dem Gehörten? Und was bedeutet das, wenn man sich jetzt so feststellt, ja, mir kommt es auf die und die Sache an oder mir ist das und das wichtig? Ist die Antwort jetzt, werdet einfach ein bisschen mehr wie Ruth und Boas? Ich glaube nicht. Ich glaube zwar, dass die beiden wirklich gute Vorbilder sind. Vor allen Dingen auch dann, wenn es um Beziehungen geht. Wenn es darum geht, was Treue bedeutet. Integrität. Oder den anderen höher zu achten als sich selbst. Auch Gottvertrauen, da können sie auch Vorbilder sein. Da können wir total viel von den beiden lernen. Aber wenn das alles ist, was der Text zu sagen hat, dann könnte ich mich, glaube ich, genauso gut hier hinstellen und sagen, esst mehr Gemüse oder macht mehr Sport. Strengt euch einfach ein bisschen mehr an, dann wird es schon. Einfach ein Appell, nach dem man sich richten kann und dann klappt es schon. Verhalte dich einfach so wie Ruth und Boas und dann wird dein Leben gelingen. Du brauchst nur ein gutes Vorbild. Wenn ich hier aufhören würde, würde das Entscheidende fehlen. Mir geht's nicht um einen Appell oder einfach einen guten Ratschlag. In dem Wissen, dass in dem Text, der so alt er auch ist, auch einfach wertvolle Tipps stecken. Aber das ist nicht alles. Der Text, Altes Testament, 1100 Jahre alt oder 1100 Jahre vor Christus und damit 3100 Jahre alt, chaotische Zeit, ist außerdem ein genialer Hinweis oder ein deutliches Bild hin auf Jesus. Und es zeigt sich im ganzen Kapitel, im ganzen Buch gut. Und wir wollen uns jetzt noch die letzten Verse des Kapitels anhören und dann einen Blick darauf werfen, was ich damit meine.
Ruth kam nun zu ihrer Schwiegermutter und diese fragte, Wie steht es, meine Tochter? Sie erzählte ihr, wie viel Gutes ihr der Mann erwiesen hatte und sagte, diese 6 Maß Gerste hat er mir gegeben, denn er meinte, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Naomi antwortete ihr, warte ab, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht, denn der Mann wird nicht ruhen, ehe er noch heute die Sache erledigt hat.
Was zeichnet Boas als Löser aus? Er stillt Ruths und irgendwie auch Naomis Sehnsucht nach einem Ort der Geborgenheit, nach einem Ort der Ruhe. Er ist die Antwort auf sein eigenes Gebet und außerdem auch auf Naomis Gebet. Das hatte ich bisher gar nicht erwähnt. Am Anfang des Buches Ruth betet Naomi schon mal, dass Ruth doch einen Ort der Geborgenheit finden soll und sich das wünscht. Und Ruth findet Erfüllung und Erlösung bei ihm und durch ihn. Und er kümmert sich um alles, wie wir jetzt gerade zum Schluss noch gehört haben, er kümmert sich um alles, was dafür getan werden muss. Was zeichnet Jesus als Erlöser aus? Er stillt deine, meine Sehnsucht nach Punkt, Punkt, Punkt. Er ist die Antwort auf dein Gebet, die Antwort auf dein Ich sehne mich nach. Du findest Erfüllung und Erlösung bei ihm, durch ihn. Und er hat sich um alles gekümmert, was dafür getan werden musste. Und ich frage mich gerade, ob es nicht doch bequemer gewesen wäre, wenn ich die Predigt nach ein paar netten Beziehungstipps aus dem Hause Ruth Boas beendet hätte. Weil Ruths Bitte an Boas, sei mein Löser, ist heute noch die gleiche Bitte gegenüber Jesus. Sei mein Erlöser. Sei mein Ort der Geborgenheit. Sei der, der meine Sehnsucht stillt. Und das im Vertrauen darauf, dass er schon alles getan hat, was dafür nötig ist. Dass wir nicht noch, wie bei Ruth, darauf warten müssen, wie denn jetzt die Geschichte ausgeht. Jesu Antwort auf unsere Sehnsucht ist, vertrau mir. Ich kümmere mich drum. Ich habe mich schon drum gekümmert. Und ich glaube, das ist viel herausfordernder und anstößiger als ein paar Appelle. Warum habe ich die Predigt Gott schenkt genannt? Kannst du dir vorstellen, dass er durch Jesus derjenige sein will, der Sehnsucht stillt? Kannst du dir vorstellen, dass er derjenige sein kann, dass er derjenige ist, der Sehnsucht stillt, bei dem Geborgenheit zu finden ist und der das Ganze schenken will? Im Neuen Testament gibt es die sogenannten Ich-Bin-Aussagen von Jesus. Also Aussagen, die Jesus über sich selbst trifft. Wie zum Beispiel, ich bin das Wasser des Lebens. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesu Antwort auf unsere Sehnsucht heißt, ich bin. Ich bin die Antwort auf deine Sehnsucht. So wie Boas die Antwort auf Ruths Sehnsucht war. Und da endet die Predigt irgendwie mit einem Doppelpunkt. Doppelpunkt, weil ja noch ein Kapitel Ruth folgt. Aber vor allem Doppelpunkt, weil das, was es konkret für dich und mich bedeuten kann, irgendwie noch offen ist. Und vermutlich ja gar nicht jeder hier einen Haken dahinter setzen würde, dass Jesus unsere Sehnsucht stillen kann. Dass bei ihm das zu finden ist, was wir brauchen. Und es ja auch einfach voll der herausfordernde Gedanke ist. Und was ich uns wünsche, egal wo wir jetzt stehen, ob vielleicht ablehnend oder zweifelnd oder Jesus nachfolgen oder irgendwo dazwischen, ist, was für mich ein Vers aus dem Neuen Testament ganz gut auf den Punkt bringt. Den wünsche ich euch sowohl als Denkanstoß, aber auch als Herausforderung, als Vertrauensherausforderung. Aus Philipper 4, Vers 19 und 20. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird Gott euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen.